Mein Name ist Teresa Kurz, Fernsehender, die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüße ich Matt Göckmann. Sie haben von unserer Morgensendung über die Satelliten Turksat 3A, Turksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz. Und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer Einführungssendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholungen unserer Sendereien, ruhmreiche türkische Sportler, Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages. Abschließend hören Sie türkische Musik. Nun die Nachrichten, meine Damen und Herren. Die oberste Priorität für uns ist, unser Land aus dem eskalierenden regionalen Konflikt herauszuhalten. Das sagte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Ankara gehe angesichts von Komplotten, Fallen und Provokationen, die darauf abzielen, Türkei in einen Krieg zu ziehen, mit größter Vorsicht vor, so Erdogan weiter. Seine Äußerungen erfolgten vor dem Hintergrund eskalierter regionaler Spannungen nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran und dessen Vergeltungsschlag, bei dem die NATO eine dritte vom Iran auf Türkei abgefeuerte Rakete abfing. Der Staatspräsident erklärte, Türkei habe bereits gegen Bedrohungen seines Territoriums vorgegangen und werde ihren Luftraum weiterhin verteidigen. US-Präsident Donald Trump hat vorhin Samstag erklärt, dass das US-Militär einen Großangriff auf militärische Ziele auf der iranischen Insel Karg durchgeführt hat. Er warnte, die iranische Ölinfrastruktur könne ins Visier genommen werden, sollte der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz gestört werden. Die Insel, etwa 30 Kilometer vor der iranischen Küste gelegen, wickelt laut einer aktuellen Analyse von JP Morgan rund 90% der iranischen Rohölexporte ab. Ich habe mich entschieden, die Ölinfrastruktur auf der Insel nicht zu zerstören. Sollte der Iran oder irgendjemand anderes jedoch die freie und sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormuz behindern, werde ich meine Entscheidung umgehend überdenken, schrieb Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien. Laut der libanesischen staatlichen Nachrichtenagentur NNA und Zeugenaussagen hat Israel am Freitag bei Luftangriffen im gesamten Libanon mindestens 31 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt, während Tel Aviv den Libanon immer tiefer in den blutigen israelisch-amerikanischen Krieg gegen Iran hineinzieht. Mindestens 8 Menschen wurden bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus am östlichen Stadtrand von Sidon im Südlibanon getötet und 9 weitere verletzt. Der Hisbollah-Führer Naim Qassem erklärte, seine Gruppe sei bereit für eine lange Auseinandersetzung mit Israel. Wir haben uns auf eine lange Auseinandersetzung vorbereitet. Die Israels werden auf dem Schlachtfeld überrascht werden, sagte Qassem in seiner zweiten Fernsehansprache seit Beginn des letzten Krieges. US-Demokraten haben Präsident Donald Trump vorgeworfen, den Druck auf Russland durch die Lockerung der Ölsanktionen während des US-israelischen Krieges gegen Iran zu schwächen. Sie warnten, dieser Schritt berge das Risiko, Moskaus Kriegseinnahmen zu erhöhen, während US-Truppen im Nahen Osten Bedrohungen ausgesetzt seien. Präsident Trump bietet dem Kreml mehr Entlastung als amerikanischen Familien, die aufgrund dieses Konflikts nun höhere Benzinpreise und mehr für die meisten anderen lebensnotwendigen Güter zahlen müssen, erklärten mehrere demokratische Senatoren in einer gemeinsamen Stellungnahme. Trump sagte in einem am Freitag ausgestrahlten Radiointerview, er vermute, der russische Präsident Wladimir Putin unterstütze den Iran während des Krieges möglicherweise ein wenig.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Bislang haben im März nur 77 Schiffe die Straße von Hormuz passiert. Der Krieg im Nahen Osten beeinträchtigt eine der wichtigsten Schifffahrtrouten der Welt, wie ein maritimes Datenunternehmen berichtet. Die bisher in diesem Monat registrierten Durchfahrten liegen deutlich unter den 1229 Passagen im gleichen Zeitraum des Vorjahres, so Lloyd's List Intelligence. Dem Datenunternehmen zufolge gehörten die meisten Schiffe zur sogenannten Schattenflotte Schiffe, die zur Umgehung westlicher Sanktionen und Vorschriften eingesetzt werden und typischerweise Verbindungen zu Russland aus dem Iran haben. US-Präsident Donald Trump hat deklariert, dass sie die iranische Insel Karg ins Visier genommen haben und behauptete, alle militärischen Ziele dort seien vollständig zerstört worden. Trump äußerte sich zu diesem Thema in einem Beitrag auf seinem Social-Media-Account. Die US-Zentralkommando CENTCOM habe einen der heftigsten Luftangriffe in der Geschichte des Nahen Ostens durchgeführt, behauptete Trump und erklärte, alle militärischen Ziele auf der Insel Karg, dem wertvollsten Besitz des Iran, seien vollständig zerstört worden. Trump merkt an, dass er es vorziehe, die Ölinfrastruktur auf der Insel nicht anzugreifen, dass er diese Entscheidung jedoch überdenken werde, sollte die freie und sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormuz behindert werden. Unterdessen berichtete die Nachrichtenagentur FAS, dass die Ölinfrastruktur bei den US-Angriffen auf die iranische Insel Karg nicht beschädigt wurde. Die Agentur schilderte die aktuelle Lage auf der Insel Karg, die Ziel der US-Luftangriffe war. Auf der Insel, auf der nach den US-Angriffen mehr als 15 Explosionsgeräusche zu hören waren, wurde festgestellt, dass die Ölinfrastruktur unbeschädigt blieb. Es wurde angegeben, dass bei den genannten Angriffen versucht wurde, das Luftabwehrsystem der iranischen Armee, den Marinestützpunkt Jevshen, den Kontrollturm des Flughafens und den Hubschrauberhangar auf dem Festland zu beschädigen. Auf der Insel Karg, wo dichter Rauch beobachtet wurde, wurde berichtet, dass das Luftabwehrsystem wenig Stunden später in den Betrieb genommen wurde. Auch nach der Entscheidung der USA, die Sanktionen gegen russische Ölexporte rübergehend zu lockern, will die Europäische Union an ihren Maßnahmen festhalten. Eine geschlossene Haltung gibt es allerdings weiterhin nicht. Die EU wird ihre Strafmaßnahmen gegen Russland nicht lockern. Eine Sprecherin der Europäischen Kommission erklärte in Brüssel, der Ölpreisdeckel und die Sanktionen seien sehr gezielt und blieben auch in der gegenwärtigen Lage in Kraft. Moskau dürfe nicht von dem Krieg im Iran profitieren. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte in dieser Woche bereits gesagt, dies sei nicht der richtige Zeitpunkt, um Sanktionen zu lockern. EU-Ratspräsident Antonio Costa bezeichnete die Entscheidung der USA als sehr besorgniserregend. Das betreffe die europäische Sicherheit. Den wirtschaftlichen Druck auf Russland bezeichnet Costa als entscheidend dafür, dass das Land ernsthafte Verhandlungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden akzeptiere. Erleichterungen bei den Sanktionen steigerten die russischen Mittel zur Fortsetzung des Krieges gegen die Ukraine. Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó forderte die EU dagegen auf, dem amerikanischen Beispiel zu folgen und Sanktionen gegen russisches Öl auszusetzen. Die USA hatten in der vergangenen Nacht eine Ausnahmegenehmigung für den Kauf von russischem Öl erteilt. Sie gilt nur für Öl, das sich bereits in Tankern auf See befindet und ist auf 30 Tage begrenzt. Nach Angaben der EU-Kommission nimmt Russland durch die gestiegenen Ölpreise seit Kriegsbeginn im Iran zusätzlich 150 Millionen Dollar pro Tag ein. Und zum Schluss eine Sportmeldung, meine Damen und Herren. Die türkische Ringerin Tuba Demir hat bei den Europameisterschaften die Bronzemedaille geholt. Tuba Demir, die bei den Ringer-Europameisterschaften der U23 antrat, gewann in der Klasse bis 55 Kilogramm der Frauen die Bronzemedaille. Laut einer Erklärung des türkischen Ringerverbandes traf Tuba im Kampf um den dritten Platz in der Klasse bis 55 Kilogramm bei der in der Serbenstadt Zrenjanin ausgetragenen Veranstaltung auf die Weißrussin Valeria Mitkic. Tuba besiegte ihre Gegner durch technische Überlegenheit und sicherte sich damit die Bronzemedaille. Die Medaillenbilanz von Türkei bei der Meisterschaft stieg mit 2 Silber- und 4 Bronzemedaillen auf 6. Meine Damen und Herren, Sie hatten Nachrichten.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
İnce Ankara, Radio Sedai Türkiye.
Huna İdaatu Sautu Türkiye.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Blas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui el Radio La Voce della Türkiye.
Esta es la voz de Türkiye.
Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
Юфлет Зъри и Тюркия.
Чали ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
Да, Тюркия гаг радио да.
Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
Петерчия радио Садбури, Тюркия с Хма.
Овода, Тюркия вину радиосу. Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
Эфирда Türkiye овозы.
Gepleyer Türkiye'nin teki radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
Edo İfonetis Türkiye.
Oldi Radyo Glas Türkiye.
Gider Redi Amuriye Türkiye.
İni Adela Radyo Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
Este radio voz de Turkiye.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radio.
It Turkiye hangia radio ya?
Ovde radio glas Turkiye.
Turkiye une radiosu.
Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
Artık beni kötü hatırla. Ne bileyim hatırlanacak bir şey kaldıysa. Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları. Seni unutmak denen şey. Göğsümün bıçakları batar. Bazen fena. Baktığımda ayın ayın neşeleri yağlar gibi tatlım. Niye baktığımda ayın ayın. Niye baktığımda ayın ayın neşeleri yağlar. Niye baktın ayrım
mesele yoksa çıkıyorum zıvanada. Demiştin ki güzel adamdı, gülüyorum numarada. Güvendim şu dağlarda orman yangınları. Seni affetmek denen şey. Sırtımın bıçakları batar. Bazen fena.
Niye baktın ayın ayın neşeleri yağlar gibi tatlı. Niye baktın ayın. Niye baktın ayın ayın neşeleri yağlar gibi tatlı.
umreiche türkische Sportler.
Heute möchten wir Ihnen die Lebensgeschichte und die sportlichen Erfolge einer ganz besonderen Athletin vorstellen, Sümeyye Boyacı. Die Geschichte dieser außergewöhnlichen Schwimmerin, die uns die Kraft von Durchhaltevermögen und Willensstärke zeigt, ist wahrhaft inspirierend. Sümeyye Boyacı wurde am 5. Februar 2003 in Eskişehir geboren. Sie kam ohne beide Arme und mit einer angeborenen Hüftdysplasie zur Welt. Doch das hinderte sie niemals daran, am Leben festzuhalten. Ihre Familie tat alles dafür, dass Sümeyye ihr Leben wie jedes andere Kind führen konnte. Sie besuchte eine Privatschule und lernte bereits in der ersten Klasse mit ihren Füßen zu schreiben. Mit 4,5 Jahren begann sie mit ihren Füßen zu malen. Ihre Illustrationen für die türkische Übersetzung des berühmten russischen Märchens »Der goldene Fisch« von Alexander Puschkin wurden 2009 in Moskau ausgestellt. Sümeyyes Begegnung mit dem Schwimmen ist ebenso interessant wie inspirierend. Als sie die Fische im heimischen Aquarium aufmerksam beobachtete, bemerkte sie, dass auch sie ohne Arme schwimmen konnten. Das war ein Wendepunkt in ihrem Leben. 2008 begann sie im Alter von nur 5 Jahren mit dem Schwimmen. Wasser ist für mich eine wunderbare Therapie. Im Wasser fühle ich mich freier als irgendwo sonst. Meine Bewegungen sind grenzenlos. Das, was ich tun kann, ist grenzenlos. Ich bin grenzenlos, beschreibt sie ihre besondere Verbindung zum Wasser. 2012 begann sie mit Trainer Mehmet Bayrak zu arbeiten und setzte die Zusammenarbeit während ihrer gesamten Karriere fort. In der Startklasse S5 spezialisierte sie sich auf Sprintdisziplinen im Freistil, Rücken- und Schmetterlingsschwimmen. 2013 startete sie ihre professionelle Sportkarriere und gewann bei allen türkischen Meisterschaften, an denen sie teilnahm, den ersten Platz. 2016 erhielt sie den Titel Nationalathletin. Im Juni 2016 nahm sie bei den 30. internationalen deutschen Meisterschaften in Berlin erstmals international in der höheren Klasse teil. Im selben Jahr qualifizierte sie sich für die 2016 Paralympics in Rio de Janeiro. Dort belegte sie über 50 Meter Rücken S5 den 8. Platz. Auch wenn sie keine Medaille gewann, war diese Erfahrung für die damals 13-Jährige äußerst wertvoll. Musik 2017 gewann sie bei den Europäischen Paralympischen Jugendspielen im italienischen Ligurien die Bronzemedaille über 50 Meter Rücken S15. Der große Durchbruch kam jedoch 2018. Im August 2018 gewann sie bei den Paralympischen Europameisterschaften in Dublin über 50 Meter Rücken S5 mit einer Zeit von 45,21 Sekunden die Goldmedaille. Dieser Sieg war nicht nur für sie persönlich, sondern auch für die türkische Sportgeschichte ein Novum. Sie wurde die erste weibliche Schwimmerin in der Geschichte der Republik, die Europameisterin wurde. Es war unglaublich aufregend. Ich hatte sehr starke Gegnerin. Ich wusste, dass ich gewinnen würde, weil ich hart gearbeitet hatte, sagte sie später. 2019 wurde zu einem weiteren Erfolgsjahr. Im April gewann sie in Indianapolis in den USA bei der World Para Swimming World Series über 50 Meter Rücken S5 mit 45,28 Sekunden die Goldmedaille. Im Mai 2019 sicherte sich bei den Paraschwimm-Weltmeisterschaften in London mit 44,74 Sekunden die Silbermedaille. Der Abstand zu ihrer spanischen Konkurrentin Teresa Perales betrug nur 300 Sekunden. Damit wurde sie die erste türkische Paralympics-Schwimmerin, die bei einer Weltmeisterschaft eine Silbermedaille gewann. Musik 2020 stieg ihre internationale Bekanntheit weiter. Eine weltweit bekannte Spielzeugmarke wählte sie anlässlich des Internationalen Frauentags als Vorbild aus Türkei im Rahmen der inspirierenden Frauen des Jahres. Mit den Worten: "Ich habe vielleicht keine Arme, aber ich habe Flügel, die niemand sehen kann", inspirierte sie viele junge Mädchen. Ein großes Ziel für sie waren die Paralympics 2020 in Tokio. Ausgetragen wurden sie 2021. Im Tokyo Aquatic Center belegte sie im Finale über 200 Meter Freistil S5 mit 3,17,23 Minuten den 7. Platz. Bei 50 Meter Rücken S5 qualifizierte sie sich mit 43,28 Sekunden als erste ihres Laufs und zweite der Gesamtwertung für das Finale. Im Endlauf wurde sie mit 43,30 Sekunden vierte und verpasste das Podium nur mit 0,93 Sekunden. Die Goldmedaille gewann die Chinesin Lu Dong, Silber ging an Sheng Guohui, Bronze an Yi Liu. Im Juli, August 2023 gewann sie bei den Paraschwimm-Weltmeisterschaften in Manchester über 50 Meter Rücken S5 mit 43,32 Sekunden die Bronzemedaille und sicherte sich zugleich das A-Limit für die 2040 Paralympics in Paris. Bei den Wettkämpfen in der Paris-La-Défense-Arena qualifizierte sie sich mit 43,84 Sekunden als Fünfte für das Finale. Dort belegte sie erneut mit 43,3 Sekunden den vierten Platz und verpasste Bronze wiederum um 0,93 Sekunden. Sumeya ist nicht nur eine erfolgreiche Sportlerin, sondern auch eine engagierte Studentin an der Kutsch-Universität. Sie trainiert 6 Tage pro Woche jeweils rund 6 Stunden im Wasser. Ihr Motto lautet, der Geschmack der Mühe ist bitter, aber der Geschmack des Erfolgs ist süß. Mit 21 Jahren trägt sie die Titel der ersten weiblichen Europameisterin und der ersten weiblichen paralympischen Schwimmerin aus Türkei, die bei einer Weltmeisterschaft eine Medaille gewann. Ihre Geschichte zeigt uns, körperliche Einschränkungen betreffen nur den Körper, der Geist und der Wille kennen keine Grenzen. Ihr nächstes großes Ziel sind die Paralympics 2028 in Los Angeles. Angesichts ihres Ehrgeizes, ihrer Disziplin und ihrer positiven Einstellung zweifelt niemand daran, dass sie ihren Traum verwirklichen kann. Wir haben heute die inspirierende Geschichte von Sumeya Boyadjie mit Ihnen geteilt. Denken Sie daran, Hindernisse sind da, um überwunden zu werden. Die wahre Kraft liegt in uns selbst. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Bir gün iyi, bir gün kötü, kendimden vazgeçeceğim. Yok sensiz bir başıma çok ama çok rahat edeceğim. Bana boş yapma. Bana boş yapma. Geri araman biraz uzun sürdü. Ne oldu hayat seni de mi üzdü? Herkes gitti yere döndü. O malum ayın 14. Ne çiçek ister canım ne pasta. Ben sana zaten hastayım hasta. Gideceksin ya ilk fırsatta. Yürümez o yüzden boş yapma. Bana boş yapma. Bana boş yapma. Yine hayallere dalıp dalıp dalıp dalıp gideceğim. Sana çok özledim yazıp yazıp yazıp yazıp sileceğim. Bir gün iyi bir gün kötü kendimden vazgeçeceğim. Yok sensiz bir başıma çok ama çok rahat edeceğim. Bana boş yapma. Bana boş yapma.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge befassen wir uns mit dem Thema der zum Himmel blickende Herrscher Ulubey. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Die Geschichte schreibt Herrscher oft mit dem Schwert, doch für die dauerhafte Stärke von Nationen muss man auch mit Feder und Berechnung vertraut sein. Wenn wir von Ulubey sprechen, denken wir an einen türkischen Herrscher, der Staatsführung und Wissenschaft zugleich zu tragen vermochte. Im Schatten seines Großvaters Timur aufgewachsen und während der Herrschaft seines Vaters Shah Rukh als Herrscher über Transoxanien wirkend, war sein Weg der des Ordnens und des Aufstiegs durch Wissen. Dass Samarkand zu einem Zentrum von Wissenschaft und Zivilisation wurde, ist deutlich auch der von Ulubey geschaffenen Ordnung und seiner Förderung zu verdanken. Einerseits Maßnahmen gegen Bedrohungen und Einfälle in der Region zu ergreifen, andererseits Städte auszubauen, Bildungseinrichtungen zu gründen und Gelehrte zu schützen, beides zugleich zu verwirklichen, ist das Werk wahrer Führungspersönlichkeiten. Was Ulubey zu einem großen Herrscher machte, war seine Vorstellung, die Zukunft des Volkes mit Wissenschaft zu gestalten. Während seiner Herrschaft ließ er in Samarkand und Buhara Medressen errichten. In diesen Institutionen entstand ein Bildungsklima, in dem sowohl religiöse als auch positive Wissenschaften gelehrt wurden. Sein Wissenschaftsverständnis wurzelt zudem in einer alten Tradition türkischer Staatsvernunft. In der türkischen Denktradition haben die Wertschätzung von Wissen und Gelehrten, die Verankerung der Gerechtigkeit im Fundament des Staates sowie der Schutz der Ordnung durch Vernunft und Maß große Bedeutung. Auch Ulubey ist ein starkes Glied dieser Linie. In diesem Sinne wird er in der Geschichte als ein Beispiel wie ein Polarstern erinnert, sowohl als Herrscher als auch als Wissenschaftler. Der Horizont eines Volkes reicht manchmal bis zur Grenzlinie, manchmal bis zur Himmelslinie. Ulubeys eigentliche Herausforderung galt dem Himmel. Dass er in seiner Kindheit die Ruinen des Marrakech-Observatoriums sah, weckte in ihm eine tiefe Neugier. Diese Neugier verwandelte sich später in die Initiative zum Bau der Sternwarte in Samarkand. Es ist bekannt, dass der Bau der Sternwarte in den 1420er Jahren begann und in kurzer Zeit vollendet wurde. Die dort verwendeten Instrumente galten für ihre Zeit als äußerst fortschrittlich. Dabei darf man nicht vergessen, das Interesse am Himmel ist bei den Türken nicht nur die Neigung einer einzelnen Person, sondern der natürliche Gang einer Kultur. Die Zeitbestimmung mithilfe der Sterne, das Bemühen, die Ordnung des Himmels zu verstehen und die Förderung dieser Neugier durch die Herrschenden mit Mitteln und Schutz erklären auch, warum Ulubey hervortrat. Er ist also keine vom Himmel losgelöste Ausnahme, sondern eine der kraftvollsten Stimmen der alten, zum Himmel gerichteten Aufmerksamkeit türkischer Vernunft. In Ulubeys Sternwarte wurde nicht nur beobachtet, sondern es entstanden auch Werke. An erster Stelle steht dabei der berühmte Sie, der die Position der Sterne und astronomische Tabellen enthält. Quellen berichten, dass in dieser Arbeit die Koordination zahlreicher Sterne bestimmt wurden und dass sie nach Claudius Ptolemy als einer der größten Sternkataloge der Astronomiegeschichte gilt. Das Wissen des Sie ist folgendes: Man blickt zum Himmel, hält das Gesehene fest, man verbindet die Aufzeichnungen mit Maß und überliefert dieses Maß den kommenden Generationen. Daher blieben Ulubeys Arbeiten nicht auf seine eigene Region beschränkt. In den folgenden Jahrhunderten wurden sie in verschiedene Sprachen übersetzt. In manchen Quellen heißt es, dass sie in der westlichen Wissenschaftswelt lange Zeit als bedeutendes Referenzwerk galten. Ulubey nur als historische Figur zu lesen, greift zu kurz. Als gemeinsamer Wert der türkischen Welt ist er eine leuchtende Station einer Wissenschaftslinie, die sich von Zentralasien bis nach Anatolien und darüber hinaus erstreckt. Das Umfeld, das sich um die Medresse und die Sternwarte in Samarkand bildete, knüpfte in den folgenden Jahrhunderten Wissensnetzwerke, die sich auf verschiedene Regionen ausdehnten. Diese Akkumulation bereitete den Boden für einen Einflussraum von Indien bis zum Balkan. Heute befindet sich die Welt erneut in einem großen Wettbewerb. Technologie, Weltraum, Energie, Verteidigung, Bildung. Jedes Thema führt zum selben Punkt, zum Wissen. Das Erbe Ulubeys lässt das türkische Volk sagen, wir verstehen es, zum Himmel zu blicken und ebenso zu messen, zu schreiben und zu rechnen. In jeder Ecke der türkischen Welt blicken wir unter denselben Himmel. Dieser Himmel ist uns durch Ulubeys Vermächtnis näher. Denn dieses Erbe ist auch eine feste Grundlage für Einheit und für ein gemeinsames, zuversichtliches Schreiten in die Zukunft. Sie hörten die Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce kafam yanıyor. Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce kafam yanıyor. Öyle de güzeldi gözlerin, bıraksam içine mi kendim? Tutuştur içine çek beni yavaş yavaş. Öyle de güzeldi gözlerin, bıraksam içine mi kendim? Tutuştur içine çek beni yavaş yavaş. Öyle nasıl yaşıyor? Sert kıyılarında ne gemiler batıyor? Dokun yaralarıma, çiçekler açıyor. Ah bir de gülünce kafam peynire dönüyor. Öyle de güzeldi gözlerin, bıraksam içine mi kendim? Tutuştur içine çek beni yavaş yavaş. Öyle de güzeldi gözlerin, bıraksam içine bir kendim. Tutuştur içine çek beni yavaş yavaş.
Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Meine Damen und Herren, heute haben wir für Sie den Artikel von Emre Yılancık, der bei TRT World unter demselben Titel erschienen ist, adaptiert. Wir sprechen über die Gefahren, denen Kinder in der digitalen Welt ausgesetzt sind und darüber, wer für diese Probleme verantwortlich ist. Weltweit versuchen Regierungen, die Nutzung sozialer Medien durch Kinder zu regulieren, während die Verantwortung zunehmend von den Eltern auf digitale Plattformen verschoben wird. Von Australien über das Vereinigte Königreich bis nach Norwegen und Türkei erkennen viele Länder einen gemeinsamen Punkt. Schäden, die durch die Nutzung sozialer Medien entstehen, können nicht allein durch elterliche Aufsicht verhindert werden. Die Verantwortung muss mit den digitalen Plattformen geteilt werden, die Online-Umgebungen gestalten, betreiben und daraus Profit schlagen. Kinder nutzen soziale Medien nicht nur passiv. Die Plattformen leiten sie aktiv, motivieren sie und halten sie dort. Endloses Scrollen, algorithmische Empfehlungssysteme und Belohnungsschleifen sind bewusst darauf ausgelegt, die Aufmerksamkeitsökonomie aufrechtzuerhalten. Von Eltern wird erwartet, dass sie diese milliardenschweren Maschinen allein bewältigen. Das ist weder realistisch noch fair. Studien zeigen, dass übermäßige Nutzung sozialer Medien bei Kindern eng mit Angstzuständen, Depressionen, Schlafproblemen, Aufmerksamkeitsdefiziten und Essstörungen zusammenhängt. Laut Shoshana Zuboff erfassen soziale Medienplattformen im sogenannten Überwachungskapitalismus das Verhalten der Nutzer, sagen zukünftige Handlungen voraus und monetarisieren diese über gezielte Werbung. In diesem System sind Kinder nicht nur verletzliche Nutzer, sondern auch wertvolle Datenobjekte. Algorithmen lernen nicht nur, was Kinder mögen, sondern beeinflussen auch, was sie in Zukunft begehren werden. Deshalb zielen aktuelle Regulierungen darauf ab, die Datenerfassung bei Kindern zu begrenzen, zielgerichtete Werbung zu verbieten, Transparenz bei Empfehlungssystemen herzustellen und architektonische Designs, die Interaktion maximieren, einzuschränken. Yannis Varoufakis Konzept des Techno-Feudalismus beschreibt die Machtasymmetrie. Digitale Plattformen ähneln feudalen Domänen. Nutzer besitzen keinen Zugang, sondern nur bedingte Rechte, die von den Plattformbetreibern festgelegt werden. Kinderinteraktionen und Bildungsprozesse werden eher von Algorithmen gesteuert als demokratisch überwacht. Australien hat ein Verbot für soziale Medien für Kinder unter 16 Jahren eingeführt. Plattformen, die keine Altersüberprüfung durchführen, müssen mit Strafen von bis zu 32 Millionen Dollar rechnen. Im Vereinigten Königreich kann Ofcom-Unternehmen mit Strafen in Höhe von bis zu 10% ihres weltweiten Umsatzes belegen. Das Europäische Parlament hat eine Altersgrenze von 16 Jahren festgelegt. Frankreich diskutiert über ein vollständiges Verbot für Kinder unter 15 Jahren. Spanien verlangt für Kinder unter 16 Jahren die Zustimmung der Eltern. China wendet die strengsten Kontrollen an. 40 Minuten Bildschirmzeit pro Tag für Kinder unter 14 Jahren und ein Verbot des digitalen Zugangs zwischen 22 und 0 Uhr 6. TikTok ist in China unter dem Namen Douyin als separate Version aktiv und konzentriert sich auf Bildungsinhalte. Der französische Präsident Macron hat deutlich gemacht, dass China mit TikTok weltweit die Aufmerksamkeitsspanne schwächt, während es seinen eigenen Kindern über Douyin diszipliniertere und lehrreichere Inhalte bietet. Diese Unterschiede zeigen, dass soziale Medien nicht nur kommerzielle, sondern auch kulturelle Softpower-Instrumente sind. Staaten betrachten digitale Plattformen zunehmend als strategische Infrastruktur statt als bloße Marktakteure. Obwohl große Tech-Unternehmen diese Maßnahmen weltweit umgesetzt haben, lehnen sie solche Einschränkungen häufig weiterhin ab. Nach Inkrafttreten des australischen Gesetzes meldete Premierminister Anthony Albanese, dass über 4,7 Millionen soziale Medienkonten von unter 16-Jährigen deaktiviert, gelöscht oder eingeschränkt wurden. Vertreter großer Tech-Firmen argumentieren, dass Altersverifikationstechnologien die Privatsphäre verletzen, Kinderrechte einschränken und die Online-Sicherheit beeinträchtigen könnten. Häufig verbirgt sich hinter diesen Einwänden jedoch die tiefere Sorge, die extrem profitable, daten- und inhaltsliefernde Nutzer Kaufkraft zu verlieren. Meta-CEO Mark Zuckerberg, Instagram-Manager Adam Mosseri und Snapchat-CEO Evan Spiegel werden trotz eindeutiger Hinweise auf Schäden für junge Nutzer in Gerichtsverfahren wegen bewusst süchtig machender Produkte angeklagt. Freiwillige ethnische Verpflichtungen wirkten zunehmend wie Ethics-Washing. Die Grundgeschäftsmodelle werden nicht verändert, während Verantwortung symbolisch verteilt wird. Auch in Türkei decken die Diskussionen über Kinder in digitalen Räumen lokale Sensibilitäten ab, stimmen aber weitgehend mit globalen Trends überein. Der Entwurf Gefahren und Risiken für unsere Kinder in digitalen Medien der Kinderrechtsuntersuchungskommission des Menschenrechtsuntersuchungsausschusses der türkischen Nationalversammlung schlägt vor, nächtliche Zugriffsbeschränkungen für unter 18-Jährige, Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige, Einschränkungen digitaler Geräte in Schulen, Stärkung von Beratungsdiensten und spezielle SIM-Karten für Kinder. Ministerin Mahinur Özdemir Göktaş kündigte an, dass bald ein Gesetzentwurf für die Regulierung von Social Media für unter 15-Jährige dem Parlament vorgelegt werde. Gründe sind steigende Depressionen, Angstzustände, Verhaltensstörungen und das Risiko, über digitale Plattformen mit kriminellen Netzwerken in Kontakt zu kommen. Göktaş betonte, dass Kinder nicht als kommerzielle Ressource oder Datenspeicher von Social-Media-Plattformen gesehen werden sollen. Diese Maßnahmen dienen nicht der Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern dem Schutz von Kindern vor digitalen Risiken. Die Plattform bietet in diesem Rahmen Orientierung und Informationen für Kinder und Eltern. Kinder sind nicht die einzigen, die im digitalen Raum Schaden nehmen. Auch Erwachsene, insbesondere technikunaffine und ältere Menschen, sind anfällig für Fehlinformationen, Manipulation und Online-Diskurse. Daher geht es bei der Regulierung von Plattformen nicht nur um pädagogischen Kinderschutz. Sie dient auch dem Schutz des digitalisierten öffentlichen Raums vor Fehlinformationen, der Sicherstellung demokratischer Prozesse und der Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Kohärenz. Wenn Plattformen digitale Umgebungen gestalten, Algorithmen trainieren und systematisch von der Aufmerksamkeitsökonomie profitieren, kann Verantwortung nicht allein den Individuen, Familien oder Nutzungspräferenzen zugeschoben werden. Verantwortung muss geteilt werden und Macht unter öffentliche Kontrolle gestellt werden. Auf Wiederhören.
Sevdim sevdim doymadım, öptüm güzel gözlerini, teninde az uyumadım, dinledim hayallerini, kimler kimler söyledi, sevme o seni üzer diye. Ama ben çok sevdim ki, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la İyice çok sevdim seni.
Üç gün yıktın ya işte. Geldik gördük gidiyoruz. Ne yaşandıysa yaşandı bize. Sevdiyse kar cebimize. Gözüm arkada gitmem ben. Ölsem bile pişman olmam. Gitseydim bu diyardan, bu duyguları tatmadan.
Sevdim sevdim doymadım, öptüm güzel gözlerini, teninde az uyumadım, dinledim hayallerini. Kimler kimler söyledi, sevme o seni üzer diye. Ama ben çok sevdim ki, sevdim sevdim doymadım, öptüm güzel gözlerini, seninle az uyumadım, dinledim hayallerini, kimler kimler söyledi, sevme o seni üzer diye. Ama ben çok sevdim ki, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
kolaysa yaşandı bize. Sevdiyse kar cebimize. Gözüm arkada gitmem ben. Ölsem bile pişman olmam. Ya gitseydim bu diyardan, bu duyguları tatmadan. Sevdim sevdim doymadım, öptüm güzel gözlerini. Tenimde az uyumadım, dinledim hayallerini. Kimler kimler söyledi, sevme o seni üzer diye. Ama ben çok sevdim ki, sevdim sevdim doymadım. Öptüm güzel gözlerini, tenimde az uyumadım. Dinledim hayallerimi, kimler kimler söyledi. Sevme o seni üzer diye. Ama ben çok sevdim ki, la la la la la la la. Çok sevdim seni. La la la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la la la. İyi ki çok sevdim seni.
Stimme Türkiye's.
Haklısın diyemedim. Ah,
Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt. Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Murat Gökmen moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu. We'll be right back. Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu.